Und ich möchte uns jetzt aus dem wichtigsten Buch auf der Erde einen Abschnitt lesen, aus Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, Vers 8 bis 19. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in das Land zu ziehen, das er als Erbe bekommen sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch Glauben ist er ein Fremder gewesen im verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger wurde, und gebar, obwohl sie vom Alter her über die Zeit hinaus war, denn sie achtete den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem, der bereits erstorben war, so viele geboren worden, wie die Menge der Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Sie alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie von fern gesehen und auf sie vertraut. Sie haben sie begrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Denn die so etwas sagen, geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wenn sie an das gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich dem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er baute ihnen eine Stadt. Durch Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzig Geborenen dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte und zu ihm gesagt worden war: In Isaak wird dir Nachkommenschaft erwachsen. Denn er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, woher er ihn auch als Gleichnis wiederbekam. Soweit hier aus der Geschichte des Abraham. Und bestimmt ist euch auch aufgefallen, dass hier besonders von dem Glauben des Abraham gesprochen wurde. Wir wollen, so Gott will, später weiter davon hören. Aber zunächst wollen wir jetzt zusammen aufstehen und Gott bitten, dass er uns auch in der zweiten Stunde segnet. Wir wollen zu Hebräer Kapitel 11 zurückgehen, aus dem Kapitel, aus dem wir schon gelesen haben, und wollen heute noch einmal über den Glauben sprechen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Frage, die Jesus einmal seinen Jüngern gestellt hat. Nach einem Gleichnis in Lukas 18 sagte er ihnen: Doch wenn des Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden auf Erden? Und über diesen Glauben, den er suchen wird, wenn er kommt, wollen wir heute wieder sprechen. Das Problem mit dem Glauben ist, dass viele Menschen Glauben und eigene Werke oft verwechseln, vertauschen. Am Donnerstag haben wir hier in der Gebetsstunde aus Johannes 6 gesehen, wie Jesus zu dem Volk sprach. Und dann stellte er ihnen im 28. Oder stellten sie ihm im 28. Vers eine Frage. Nachdem Jesus zu ihnen vom Glauben gesprochen hat, fragen sie ihn: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und so viele Menschen wollen dies tun. Sie haben diesen Wunsch. Was soll ich machen? Ich will auch Gottes Werke tun. Ich will auch ein Christ sein. Ich will auch ein Kind Gottes sein. Ja, und sie wollen etwas machen. Was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Sie waren ganz bereit zum Wirken und zum Arbeiten. Weißt du, was Jesus geantwortet hat? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt. Anstatt jetzt eigene Werke, anstatt dieses halten, jenes halten, das tun, jenes nicht tun, sagt Jesus, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt. Der Glaube ist so wichtig. Was müssen wir tun, um Gott zu gefallen? Eigentlich ganz einfach, in Hebräer 11, in Vers 6, wir haben das schon vor einigen Sonntagen hier betrachtet, da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also wenn wir Gott gefallen wollen, wenn wir selig werden wollen, wenn wir in den Himmel kommen wollen, brauchen wir den Glauben. Vielleicht sagst du jetzt, das ist ja ganz leicht. Ich glaube auch, dass es Gott gibt. Ich glaube auch sogar, dass Gott die Welt geschaffen hat. Also komme ich dann in den Himmel? Nein, so einfach ist es nicht. Oder besser gesagt, ich muss dir leider sagen, der Glaube, dass es einen Gott gibt und der Glaube, dass Gott vielleicht die Welt geschaffen hat, das ist nicht der Glaube, den Jesus suchen wird, wenn er kommt. Weißt du, solch einen Glauben hat sogar der Teufel. Wusstest du das? Der Teufel glaubt auch, dass es Gott gibt. Er zittert sogar vor ihm. Also dieser Glaube reicht nicht aus, um selig zu werden. Das ist nicht der Glaube, den Jesus suchen wird. Es muss ein ganz bestimmter Glaube sein. Es muss der richtige Glaube sein. Und in Hebräer 11, in diesem Kapitel der Glaubenshelden, haben wir eine sehr schöne Beschreibung über den Glauben. Können wir ganz genau sehen und unseren Glauben daran messen, wenn wir den Glauben haben, der hier in Hebräer 11 ist, dann glaube ich und dann ist es garantiert, dass es der Glaube ist, mit dem wir Gott gefallen können. Dass es der Glaube ist, den Jesus finden wird, wenn er einmal kommen wird. So, wir wollen uns deshalb an Gottes Wort messen und schauen, habe ich solch einen Glauben, der mir einmal etwas helfen wird, der mich einmal in den Himmel bringen wird. Wenn wir Gott gefallen, dann spielt es keine Rolle, wem wir nicht gefallen. Und weißt du, wenn wir aber Gott nicht gefallen, ist es ganz unwichtig, wie vielen Menschen wir gefallen. Wir brauchen diesen Glauben, der Gott gefällt, mit dem wir vor Gott einmal bestehen werden. Heute wollen wir von dem Glauben Abrahams lernen. Wir wollen sehen, überhaupt erstmal in Hebräer 11, all die Männer oder Frauen Gottes, die da erwähnt sind, die haben alle etwas gemeinsam. Und das Gemeinsame, was sie verbindet, ist ihr Glaube. Wir haben zum Beispiel einige Sonntage zurück von Abel gelernt. Wir haben gesehen, dass Abel solch einen Glauben hatte. Sein Glaube hat ihn selig gemacht, weil er Gott das beste Opfer gebracht hat. Gott war bei ihm Nummer eins im Leben. Das Allerbeste, das Größte hat er Gott gegeben. Er brachte Gott ein besseres Opfer dar als sein Bruder Kain. Wir haben von Henoch gelesen, dass sein Glaube ihn selig gemacht hat. Aber was war sein Glaube? Sein Glaube war, dass er mit Gott gewandelt hat, dass er ein nahes Leben Tag für Tag mit Gott geführt hat. Für wie lange? 300 Jahre lang. Das ist Glaube. Tag für Tag mit Gott wandeln. Und von Abraham werden wir mehreres lernen. In Hebräer 11 ist für Abraham viel Platz gelassen. Wir haben etwa 10 Verse, die bloß über den Glauben Abrahams sprechen. Und das ist nicht Zufall, denn Abraham wird in Gottes Wort der Vater aller derer, die da glauben, genannt. Du kannst es nachlesen in Römer 4, Vers 11. Da ist die Rede von Abraham und dann sagt, Abraham war der Vater aller derer, die da glauben. Also Abraham ist ein ganz besonderes Vorbild und Beispiel vom Glauben. Von ihm können wir also viel lernen. Wir könnten sagen, dass Abraham einer Glaubensschule beigetreten ist. Weiß jemand, wie alt Abraham war, als er sich in der Glaubensschule einschreiben ließ? Wenn ich das so sagen darf. Wie alt war Abraham, als Gott ihn berufen hat? Ungefähr eine Idee? 20, 30, 50? 75 Jahre alt. Abraham war 75 Jahre alt, als Gott ihn berufen hat. Und man kann sagen, und er war gehorsam, und von da an begann sein Glaubensleben. Weiß jemand, wie lange er in der Glaubensschule war? Wann ist Abraham, wie alt ist Abraham geworden? Er ist mit 175 Jahren gestorben. Wie viele Jahre war er dann in der Glaubensschule? Jemand von den Kindern? Von Primaria? Wie viele Jahre sind das? Mit 75 hat er angefangen und mit 175 hat er aufgehört. Wie viele Jahre? Ich hoffe, ihr könnt das auch ohne Cellular ausrechnen. 100 Jahre lang war Abraham in der Glaubensschule und in diesen 100 Jahren hat er in seinem Glaubensleben immer mehr dazugelernt. Wir könnten sagen, sein ganzes Leben war sein Klassenzimmer. Gottes Wort war sein Schulbuch und Abraham hat in der Glaubensschule gelernt. Abraham lebte etwa 2000 Jahre vor Christus. Und weißt du, er war ein Mann des Glaubens. Wir leben heute etwa 2000 Jahre nach Christus. Wir können auch glauben. Was glaubt ihr? Was, für wen ist es leichter zu glauben? Für Abraham 2000 Jahre vor Christus oder für uns 2000 Jahre nach Christus? Für uns ist es leichter. Wir können zurückschauen. Wir können all das lesen, was Gott uns gegeben hat. Sollten wir nicht stärker im Glauben sein als Abraham dann? Wir wollen uns einmal am Glauben des Abraham prüfen. Wenn ihr Hebräer Kapitel 11 in euren Bibeln aufgeschlagen habt, bevor wir anfangen, ich habe bei mir in diesem Bibelabschnitt, den wir zur Einleitung gelesen haben, in 5 Versen das Rot angestrichen oder irgendeine Farbe, spielt keine Rolle. Vers 8 heißt es so: Durch Glauben wurde Abraham gehorsam. Vers 9: Durch Glauben ist er ein Fremder gewesen. Vers 11: Durch Glauben empfing die Sarah Kraft. Vers 13, es ist etwas anders ausgedrückt. Hier heißt es, sie alle sind im Glauben gestorben. Und dann Vers 17, durch Glauben opferte Abraham den Isaak. Sehen wir, dass sein ganzes Leben lang eine Glaubensschule war? Immer durch Glauben, im Glauben, durch Glauben. So sollte unser Leben auch sein. Fangen wir beim ersten an, Vers 8. Es heißt hier so: Durch Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in das Land zu ziehen, das er als Erbe bekommen sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Also, Klasse 1, Grado Uno in der Schule ist: Durch Glauben wurde Abraham gehorsam. Das ist das Erste, was wir in der Schule des Glaubens lernen müssen. Er wurde gehorsam. Er zog aus, als Gott ihn berufen hat und ihm gesagt hat: Zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Da zog Abraham aus. Übrigens, Glauben und Gehorsam kann man nicht trennen. Ich würde so sagen: Wenn jemand nicht weiß, was Glauben ist und du willst ihm das erklären, dann sag ihm so: Ich werde dir einmal buchstabieren, das Wort Glauben. Du kannst anfangen sagen: G, E, H, O, R, S, A, N. Gehorsam. Das ist eigentlich, was Glaube ist. Wenn wir Glaube und Gehorsam trennen, dann haben wir keinen Glauben. Glaube und Gehorsam geht zusammen. Also, als Gott Abraham berufen hat in 1. Mose 12, Vers 4, dann hat Gott zu ihm gesagt, ich lese das vielleicht ganz kurz, ein paar Verse. Es heißt hier so, in 1. Mose 12, Vers 1: Und der Herr sagte zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann, als jetzt Abraham diesen Auftrag von Gott bekommen hat, weißt du, was wir als nächstes lesen, was Abraham dann gemacht hat? In Vers 4 heißt es, also nachdem Gott fertig gesprochen hat, dann lesen wir in Vers 4, da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Ist das nicht auffällig? Wenn Gott zum Beispiel mir oder dir sagen würde, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde, verlass deine Eltern, verlass deine Verwandtschaft, verlass deine Heimatstadt, all das, was würden wir als nächstes sagen? Was würde von uns als nächstes stehen? Würde da nicht sehr oft sein, wie bitte? Oder Herr, warum? Oder okay, ja, aber nicht bei Abraham. Bei Abraham lesen wir, da zog Abraham aus. Kein Wenn, kein Aber, kein Vielleicht, kein Mal sehen. Da zog er aus. Es ist einfach eine besondere Eigenschaft, die Abraham hatte, die wir von ihm lernen wollen. Er gehorchte Gottes Wort sofort. Nicht bloß dies eine Mal, auch später im Leben sehen wir immer wieder, dass Abraham sofort gehorchte. Ich möchte uns zwei Beispiele geben. 1. Mose 21, blättern wir bloß ein klein wenig weiter in seinem Leben. 1. Mose 21, das war in der Zeit, wo sein Sohn Ismael von der Hagar schon geboren war. Und dann später ist ja Isaak auch geboren. Und dann haben sie gemerkt, dass zwischen den zwei Jungs Probleme waren. Und Sarah hat das nicht gefallen. Sarah hat jetzt dem Abraham gesagt, also Abraham, du musst den Ismael aus dem Haus schicken. Was denkt ihr, hat Abraham sich darüber gefreut? Nein, Abraham hat sich eigentlich darüber aufgeregt. Es heißt hier, Vers 11, das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Er wollte nicht. Auch wenn das jetzt der Sohn von der Magd war, aber trotzdem war es sein Sohn. Er wollte ihn nicht wegschicken. Aber Gott hat dann zu ihm gesprochen und Gott sagte in Vers 12, aber Gott sagte zu Abraham, lass es dir nicht missfallen um des Jungen und um der Magd willen. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn in Isaak soll dir Nachkommenschaft genannt werden. Also Gott sagte jetzt zu ihm, weißt du, horch auf deine Frau und schick Ismael weg. Hagar mit Ismael zusammen. Treib sie aus dem Haus. Eigentlich war das sein erstgeborener Sohn, den er hatte, Ismael. Und jetzt sagt Gott, schick ihn weg. Das hat Abraham sehr missfallen. Er wollte es nicht tun. Aber schau mal, was hier in Vers 14 steht. Da stand Abraham früh am Morgen auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schultern, dazu den Jungen und schickte sie fort. Hat Gott ihm gesagt, er soll früh am Morgen aufstehen und sie schon wegschicken? Nein, zumindest lese ich das nicht hier. Hätte er nicht wenigstens noch ein bisschen das hinauszögern können, sagen, okay, ich werde wenigstens noch einmal ein schönes Frühstück haben. Vielleicht werde ich meinen Sohn nie wieder sehen, den Ismael. Vielleicht werde ich noch versuchen, einen schönen Vormittag mit ihm zu haben. Nein, früh am Morgen steht er auf. Weißt du, bei einer anderen Gelegenheit, gleich im nächsten Kapitel, dann gibt Gott ihm noch einen schwereren Auftrag. Jetzt sagt Gott, jetzt nimm deinen Sohn Isaak und du sollst ihn mir opfern. Noch schwerer. Und weißt du, was wir da von ihm lesen? In 1. Mose 22, Vers 3. Wieder. Da stand Abraham früh am Morgen auf. Hätte er noch nicht wenigstens etwas hinauszögern können, den Zeitpunkt, wo er mit seinem Sohn loszog? Nein, nicht bei Abraham. Er gehorchte sofort. Das ist Gehorsam. Weißt du, darin zeigt sich der Glaube, dadurch, dass wir Gott sofort gehorchen. Abraham gehorchte auch Gott, auch wenn er nicht wusste, wohin Gott ihn führen wird. Als Gott ihn berufen hat, in ein Land zu gehen, wir lesen hier in Hebräer 11, Vers 8, als er berufen wurde, in das Land zu ziehen, das er als Erbe bekommen sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Er wusste noch nicht mal genau den Weg, er wusste noch nicht mal genau wohin, und trotzdem gehorchte er. Kannst du dir es vorstellen? Abraham kommt nach Hause und sagt seiner Frau: Morgen ziehen wir um. Die Frau schaut ihn an, sagt: Was, hast du ein besseres Weideland irgendwo gefunden oder eine bessere Arbeit? Nein. Wohin ziehen wir um? Fragt Sarah ihn vielleicht. Sagt Abraham: Ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird Sarah ihn angeschaut haben und gesagt: Ja, Abraham, man merkt, dass du schon 75 Jahre alt bist. Vielleicht sollten wir mal zum Arzt gehen. Aber er gehorcht Gott, auch wenn er nicht eine Ahnung hatte, wohin sein Weg geht. Weißt du, wohin Gott ihn führte? 1800 Kilometer westlich von seinem Heimatland ungefähr. Aber er zog aus. Vielleicht war es gut, dass er nicht wusste, wohin er ziehen sollte, wie weit die Reise wäre oder was Gott. Aber er gehorchte. Würden wir Gott auch so gehorchen? Ohne Widerrede sofort gehorchen. Auch wenn Gott uns nicht den ganzen Plan zeigt, sagt bloß, auch wenn uns Gott bloß für jetzt einen Schritt zeigt, aber nicht das Ende zeigt, würden wir Gott trotzdem gehorchen? Abraham hat es getan. Und das ist Glaube. Das ist solch ein Glaube, den Gott auch bei uns einmal suchen wird. Gehen wir zum nächsten Vers 9. Es heißt hier: Durch Glauben ist er ein Fremder gewesen im verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnt in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hier können wir von Abraham lernen, dass er verzichtet hat. Weißt du, es wird gesagt, in der Stadt Ur, aus der er ausgezogen ist, aus der Gott ihn berufen hat, die Stadt Ur soll eine für damalige Zeit eine weit entwickelte Stadt gewesen sein. Sie sollen sogar schon fließendes Wasser im Haus gehabt haben, schon in jener Zeit. Bestimmt wird Abraham da ein schönes Haus gehabt haben, er war ja kein armer Mann. Es wird ihm bestimmt gut gegangen sein. Aber hier lesen wir, er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob. Warum wohnte er in Zelten? Hat er nicht genug Geld gehabt, sich ein schönes Haus zu bauen? Abraham war zufrieden, bloß in einem Zelt zu wohnen, denn das sollte ihn daran erinnern, das erinnerte ihn immer an die Unbeständigkeit und an die Vergänglichkeit des Lebens. Es ist so schön, dass auch wir das nicht vergessen. Selbst wenn wir in einem schönen Haus wohnen, lasst uns niemals vergessen: Eigentlich ist das hier bloß eine vorübergehende Zeit. Abraham hat es gelernt, zu verzichten. Er hat sich nicht an die Dinge dieser Welt binden lassen. Er war innerlich davon gelöst. Es ist so wichtig, dass auch wir, und wir wollen uns prüfen, wie weit bin ich von all dem Irdischen los? Selbst wenn ich es habe, selbst wenn Gott es mir geschenkt hat, wir können Gott dafür dankbar sein. Aber trotzdem müssen wir innerlich losgelöst sein. Wir müssten bereit sein, wenn Gott es wollte, morgen in einem Zelt zu wohnen. So hat es Abraham getan. Das Neue Testament gibt uns einen guten Rat, wie wir in diesen Fragen umgehen sollen. 1. Korinther 7. Möchte ich hier ein paar Verse einmal lesen. 1. Korinther 7, Vers 29. Es spricht uns besonders hier die Männer an. Das sage ich aber, Brüder. Die Zeit ist kurz, damit hinfort auch die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, ich möchte hinzufügen, über unser neues Auto oder über unseren neuen Traktor oder Combine, oder was immer über unser Geschäft, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. denn das Wesen dieser Welt vergeht. Niemals wollen wir vergessen, dass auch die gute Zeit, in der wir leben, und all der Fortschritt und all das Bequeme, all das wird vergehen. Das Wesen dieser Welt vergeht. Und Abraham wohnte in Zelten, weil er wartete auf eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ihm war es nicht gut genug hier, sein Reichtum und alles, was er hatte. Er suchte etwas weit Besseres, etwas Höheres. Drittens in Vers 11 lesen wir, und hier ist eigentlich die Rede von Sarah, aber ich glaube, wir können das genauso gut auch auf ihren Mann, auf Abraham anwenden. Es heißt hier, durch Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger wurde und gebar, obwohl sie vom Alter her über die Zeit hinaus war. Bruns Übersetzung sagt so, sie hatte die Wechseljahre hinter sich. Denn sie achtete den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem, der bereits erstorben war, so viele geboren worden, wie die Menge der Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Würdest du so etwas glauben? Wenn Gott, so wie er hier Sarah gesagt hat, sie soll noch ein Kind haben, in einem Alter, wo vielleicht die anderen Frauen schon Enkelkinder oder manche sogar schon Urenkelkinder haben, und jetzt sagt Gott, du sollst noch ein Kind haben. Ist doch unmöglich. Biologisch eigentlich nicht mehr möglich. Die Zeit ist vorbei. Aber Gott sagt, in einem Jahr, wenn ich wiederkomme, wirst du ein Kind haben. Und weißt du, Abraham hat das geglaubt. Selbst das Unmögliche hat Abraham geglaubt. Hast du auch etwas in deinem Leben, was dir schwerfällt zu glauben? Da ist irgendeine Verheißung Gottes und du lest sie, aber sagst, no, ich kann das nicht glauben. Wir wollen es so tun wie Maria. Als der Engel zu Maria kam und sagte, dass sie einen Sohn haben wird, Jesus, was hat Maria dann gesagt? Natürlich, ihre erste Reaktion war, wie soll das zugehen? Und auch wir sind ja alle Menschen, wir werden auch die Frage bei uns haben, wie ist das möglich, wie soll das zugehen? Aber als der Engel ihr dann gesagt hat, bei Gott ist kein Ding unmöglich, weißt du, was Maria dann gesagt hat? Dann hat sie gesagt, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Hat der Engel ihr beantwortet, wie das zugehen soll? Hat sie das genau verstanden, wie das gehen wird? Ich glaube nicht. Aber sie hat gesagt, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Glauben. Das ist auch der Glaube, den Abraham hatte. Gehen wir weiter zu Vers 13. Es heißt hier, sie alle, und hier ist die Rede Bezug auf Abraham, auch Isaak und Jakob, aber es heißt hier von ihnen, sie alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie von fern gesehen und auf sie vertraut. Sie haben sie begrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind, denn die, die so etwas sagen, geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wenn sie an das gedacht hätten, von dem sie ausgezogen wären, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich dem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er baute ihnen eine Stadt. Dieser Bibelabschnitt ist vielleicht etwas komplizierter zu verstehen, aber wir sehen hier, sie sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen. Was wir daraus lernen können, ist, sie gehorchten Gott. Auch dann, wenn sie das nicht sofort empfangen haben, was Gott ihnen verheißen hat. Gott hat ihnen verheißen, er wird ihnen eine Stadt geben, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und weißt du, vielleicht sollte ich das kurz klären. Diese Stadt, auf die sie warteten, die hat eigentlich eine zweifache Bedeutung. Ich weiß, im ersten Moment reden, denken wir immer an die himmlische Stadt, die Gott uns bereitet hat. Oder Jesus sagte, ich gehe hin, euch die Wohnungen zu bereiten. Ja, das auch, das ist die himmlische Stadt. Aber in einem tieferen Sinne noch hier, die Stadt, auf die Abraham und Isaak und Jakob gewartet haben, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Weißt du, welche Stadt das ist? Das ist diese Stadt Jerusalem oder der Tempel des Herrn, den Jesus baut. Das ist von dem, was wir heute Morgen in der Sonntagsschule gehört haben. Das ist ganz einfach die Gemeinde unseres Gottes. Das ist die Zeit, als Jesus dann gekommen ist und die Gemeinde angefangen hat zu bauen. Sie haben auf diese Zeit gewartet, im Glauben, darauf nach vorne geschaut. Aber sie sind ja noch vorher gestorben, etwa 2000 Jahre noch bevor das kam. So, sie mussten glauben, sie mussten warten. Und in ihrem Glauben sind sie geduldig bis ans Ende geblieben. Auch wenn Jesus zu ihrer Zeit noch nicht geboren war, aber sie sind trotzdem bis ans Ende geduldig geblieben. Wir können daraus sehen, dass wir Geduld brauchen, um im Glauben weiterzukommen, um im Glauben zu bestehen. In Hebräer 10, Vers 36, bloß das Kapitel vorher, heißt das so: Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfanget. Wenn du die Verheißungen Gottes empfangen willst, was brauchst du dann dazu? Wir haben hier gesehen, Geduld. Ohne Geduld geht's nicht. Also wir haben die Verheißungen und Gott gibt uns auch manchmal Verheißungen, aber wir brauchen Geduld. Wir müssen ausharren, wir müssen beständig bleiben. Ohne Geduld geht's nicht. Der Mensch von Natur aus ist ein ungeduldiger Mensch. Wir würden am liebsten zu Gott sagen, Gott, gib mir mehr Geduld, aber gib mir sie jetzt sofort. So wünschten wir uns. Aber darf ich dich mal fragen, wodurch kann man am schnellsten und am besten Geduld lernen? Welches Mittel oder was funktioniert am besten, um sich in Geduld zu üben? Jemand eine Idee? Genau, wenn man warten muss. Am besten lernen wir Geduld, wenn wir warten müssen. Wenn wir das, was wir so gerne wünschen, nicht bekommen. Wir können nicht Geduld in der Schule irgendwo lernen oder ein Buch nehmen und jetzt viel über Geduld lesen und sagen, so, jetzt habe ich Geduld gelernt. Nein, Geduld lernen wir beim Warten. Dann, wenn es uns schwerfällt. Wenn wir das nicht bekommen, was wir uns so gerne wünschen. Ich möchte uns noch ein paar Verse lesen, die uns das noch bestätigen. Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1. Und wir werden hier wieder sehen, wie Glaube und Geduld verbunden werden, zusammengehören. Jakobus 1, Vers 3. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Wir brauchen Geduld im Glaubensleben. Sind wir geduldig? Seht, es heißt hier in Hebräer 11, im 15. Vers, und zwar, wenn sie an das gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Seht, sie haben gewartet, 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 und die Stadt, die Gott ihnen verheißen hat, kam nicht und kam nicht. Wenn sie jetzt ungeduldig geworden wären, hätten sie einfach umdrehen können und nach Hause in ihr Heimatland ziehen. Abraham hätte vielleicht sagen können, wie lange muss ich noch hier im Zelt wohnen? Wann wird endlich diese Stadt kommen, wenn ich mal wieder in einem schönen Haus leben kann? Aber Abraham blieb geduldig. Und selbst, als er dann zu seinem Lebensende kam und sterben musste, und Gott ihm das, worauf er gewartet hat, scheinbar nicht gegeben hat, hatte trotzdem Gott geglaubt. Und er ist im Glauben gestorben. Das heißt, sie sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen. Seht, jemand anders hätte sich vielleicht weggedreht von Gott und hat gesagt, Gott, du hast es mir verheißen Und jetzt schau mal, ich bin schon am Sterben und ich habe das nicht bekommen. Ja, hat Gott jetzt die Verheißung nicht erfüllt? Doch, in einem Sinne hat es erfüllt. Sie haben die Stadt erlangt nach ihrem Tode. Aber ihr ganzes Leben lang mussten sie warten. Und so brauchen auch wir diese Geduld, diese Beständigkeit, bis ans Ende treu zu bleiben. Er wartete auf ein besseres Land. Der letzte Gedanke in Vers 17. Es heißt hier, durch Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzig Geborenen dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte und zu ihm gesagt worden war: In Isaak wird dir Nachkommenschaft erwachsen. Denn er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, woher er ihn auch als Gleichnis wiederbekam. Abraham gehorchte Gott, selbst dann, als er nicht verstehen konnte, warum Gott so mit ihm handelt. Dann, als Gott ihm gesagt hat, du sollst Isaak opfern. Dies war das schwerste Examen, das er in seiner Schule schreiben musste. Das war die größte Prüfung, weil es die allergrößte in seinem Leben war. Deshalb wird von ihr bloß oft gesagt, durch Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde. Wurde Abraham in seinem Glaubensleben bloß einmal versucht? Bestimmt nicht. Aber diese Versuchung war so groß, dass sie all die anderen Versuchungen in Schatten stellt. Und die wird genannt, als er versucht wurde. Das war eine sehr, sehr schwere Versuchung für ihn. Gott wollte, er sollte jetzt seinen Sohn Isaak, auf den er so lange gewartet hat, 25 Jahre lang hat er auf ihn gewartet. Und dann, als er endlich kam, dann hat Gott ja verheißen, dass durch diesen Sohn wird er eine große Nachkommenschaft haben. Und jetzt, auf einmal, redet Gott zu ihm und sagt, du sollst Isaak umbringen, sollst ihn opfern. Und das war nicht leicht. Er hätte sagen können, Gott, warum? Warum muss ich Isaak opfern? Ich verstehe das nicht. Gott, du hast doch selbst verheißen, dass durch ihn werde ich eine Nachkommenschaft haben. Und jetzt, er ist bloß ein Junge und jetzt muss er sterben. Und wie soll dann von ihm eine Nachkommenschaft kommen? Gott, du widersprichst dir. Einmal sagst du so, das andere Mal sagst du anders. Gott, das kann nicht dein Wille sein. Vielleicht habe ich falsch gehört. Und so wird er vielleicht dann, wird Verschiedenes ihm durch den Kopf gegangen sein. Sag mal, wenn Gott von dir etwas verlangen würde, du sollst etwas tun, was du nicht verstehen kannst, was einfach gegen alle Logik ist, gegen alles menschliche Verständnis. Aber du wärst dir sicher, das war Gottes Stimme, Gottes Wille. Würdest du es dann tun? Auch wenn deine Frau und alle Menschen, keiner dich verstehen würde, wenn du jetzt, so wie, wenn Abraham gesagt hätte jemandem das, dass er geht hin, seinen Sohn zu opfern, wer hätte ihn verstanden? Ich glaube, kein einziger Mensch auf der Welt hätte mit ihm eingestimmt. Kein einziger Mensch auf der Welt hätte ihn ermutigt und ihm gesagt, weißt du, Abraham, geh und mach, das ist Gottes Wille. Bestimmt. Hätte jeder andere ihm versucht abzureden und gesagt, Abraham, tu das bloß nicht, das kann nicht Gottes Wille sein. Du hast dich bloß vertan, vielleicht hast du bloß Fieber gehabt und hast dir was geträumt und das ist nicht möglich. Aber Abraham horchte nicht auf Menschen. Würden wir Gottes Willen tun, wenn Gott auch von uns etwas verlangen würde, was wir nicht verstehen? Lasst uns die Frage nicht zu schnell beantworten. Lasst uns wirklich einmal gründlich überlegen. Würde ich es tun? Aber es heißt hier, durch Glauben opferte Abraham den Isaak. Hat er wirklich den Isaak geopfert? Eigentlich nicht. Er hat ihn zwar schon auf den Altar gelegt und schon gebunden und schon ausgeholt, aber im Glauben oder im Herzen hat er es schon getan. Er hat Gott gehorcht. Er wäre bereit, wenn Gott seine Hand nicht zurückgehalten hätte, hätte er tatsächlich den Isaak, seinen Sohn, umgebracht. Aber Das war ja nicht Gottes Wille. Gott hat ihm dann ein anderes Schaf gezeigt, was er dann an seiner Stelle opfern musste. Wir wollen einmal zusammenfassen. Was können wir vom Glauben Abrahams lernen? Ich habe hier die fünf Gedanken, die fünf Verse noch einmal hier kurz aufgeführt. Erstens, durch Glauben war Abraham gehorsam. Und wir wollen, wenn wir die Punkte uns anschauen, lasst uns die praktisch auf unser Leben anwenden. Nicht bloß vom Glauben sprechen und denken, ja, ich glaube auch an Gott. Wie gesagt, das reicht nicht aus. Wir brauchen diese Eigenschaften, um solch einen Glauben zu haben, der Gott gefallen wird. Nummer eins, Abraham gehorchte. Sind wir Gott gehorsam? Sind wir Gott sofort gehorsam? Wenn Gott uns etwas sagen würde, stehen wir dann auch früh am Morgen auf, um Gottes Willen zu tun? Zweitens, Abraham war durch den Glauben ein Fremdling. Obwohl er hätte besser leben können, es hier besser auf Erden haben können, aber er wollte sich selbst daran erinnern, dieses ist ihr vergänglich. Was immer wir hier haben, unser Haus, unsere Fahrzeuge, unser Geschäft, es ist eigentlich alles Nebensache. Hauptsache ist das Ewige. Lasst uns niemals das durcheinander bringen. Das, was an erster Stelle gehört, soll an erster Stelle bleiben und was an zweite oder dritte Stelle gehört, soll auch dort bleiben. Wir wollen das nicht die Reihenfolge vertauschen. Drittens, er glaubte, dass Gott auch das Unmögliche tun kann in seinem Leben. Dass sie sollten in dem Alter noch ein Kind haben, wo es unmöglich war, wo es heißt, wo sein Leib schon erstorben war und auch der seiner Frau. Trotzdem gehorchten sie. Durch Glauben hat er Geduld gelernt. Auch wir werden es brauchen. Wir werden nicht in unserem Glaubensleben durchs Leben kommen, ohne Geduld zu lernen. Wir brauchen diese Geduld. Und seine schwerste Prüfung im Leben. Durch Glauben opferte Gott Abraham den Isaak. Er gehorchte, auch wenn er Gott nicht verstehen konnte. Auch wenn er nicht begreifen konnte, warum Gott das von ihm erwartet. Und trotzdem hat er geglaubt. Können wir auch schon so glauben? Auch wenn vielleicht die Umstände und die Situation so kompliziert ist und so schwer, dass wir überhaupt nicht verstehen können, warum Gott so handelt oder warum Gott jenes zugelassen hat, würden wir dann weiter geduldig bleiben und weiter an Gott festhalten und weiter gehorsam sein und auf ihn zu vertrauen. Möge Gott uns helfen. Möge Gott mir, jedem Einzelnen von uns, diesen Glauben schenken, dass wir dieses in unserem Leben hätten, dass man das an unserem Leben sehen könnte. Und dann, wenn Jesus kommen wird und Glauben auf Erden suchen wird, dann wird er diese Eigenschaften in meinem und deinem Leben suchen. Möge Gott helfen, dass er sie dann bei uns finden würde. Gott segne uns. Amen.